Deutschlandfunk, Kultur heute.
Eine heute vorgestellte Studie über künstliche Intelligenz und bildende Kunst, die untersucht die Chancen und Risiken. Karin Lingel von der Stiftung Kunstfonds.
Wir haben in der bildenden Kunst, in dem ganzen Bereich, ganz wenig bis gar keine Daten. Wir wollen da weiter forschen, wie das Netzwerk bildende Kunst sich zusammensetzt.
Mehr zu dieser Studie, wie sich künstliche Intelligenz auf bildende Kunst auswirkt, hier an zweiter Stelle. Michael Köhler lädt Sie zur Kultur heute ein. 2 Dutzend Werke sind in 21 Jahren seit 1983 restituiert worden. Das klingt nicht viel. Was die beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz, da zu Wege gebracht hat. Reformbedarf und Kritik, die sah auch der Vorsitzende des Gremiums, Hans-Jürgen Papier, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Er sagte uns letzten Herbst:
Wir verlangen den Erlass eines Restitutionsgesetzes. Wir müssen ja berücksichtigen, dass seit 20 Jahren ein rechtlich verbindliches Regelwerk in Deutschland fehlt. Und die geringe Zahl von Empfehlungen der Kommission beruht eben auf der entsprechenden geringen Anzahl gemeinsamer Anrufungen der beratenden Kommission.
Die Kritik ist also seit einem Dreivierteljahr unüberhörbar. Stefan Koldehoff, unser Kollege und Chefreporter Kultur im Deutschlandfunk, die Limbach-Kommission war für Streitfälle zuständig. Was soll sich nun nach Ihren Recherchen jetzt massiv ändern und warum so rasch?
Das ist die zentrale Frage. Warum so schnell? Dass sich was ändern sollte, darüber waren sich viele einig und darüber hatten sich Bund, Länder und Kommunen auch verständigt, dass nämlich über kurz oder lang die beratende Kommission durch Schiedsgerichte, eine Schiedsgerichtsbarkeit ersetzt werden sollte. Das heißt, die Streitparteien konnten beide einen Richter, eine Richterin benennen und es wird ein Vorsitzender noch gewählt und die drei sind dann sozusagen das private Gericht, auf das man sich vorher verständigt hat. Warum das jetzt so schnell geschieht, warum am 29. Mai Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin im Bundeskanzleramt, der Kommission mehr oder weniger deutlich gesagt hat, bis hierher vielen Dank, aber das war es jetzt auch, das erschließt sich mir nicht. Denn auch auf Nachfrage beim Pressesprecher der Kulturstaatsministerin wird bestätigt, es gibt noch kein fertiges Konzept, wie es denn weitergehen könnte. Es ist nicht klar, was dieses Schiedsgericht tatsächlich in welcher Zeit zu entscheiden hat.
Ist natürlich die jetzt zwingende Anschlussfrage, wie wird denn so ein Schiedsgericht zusammengesetzt? Welchen Funktionsumfang hat es? Mir fallen eine Menge Fragen ein, die sicherlich noch nicht beantwortet sind.
Es gibt ein Gutachten, das an der Uni in Bonn von Professor Weller erstellt worden ist. Da steht drin, dass das Schiedsgericht sich aus einem Pool zusammensetzen soll, also nicht frei gewählt werden darf. Ich nehme Herrn Köhler, die andere Seite nimmt Herrn Koldehoff und dann gibt es noch einen Vorsitzenden dieses Schiedsgerichts und dann gucken wir mal, zu welchem Ergebnis die kommen. Weller schlägt einen Pool vor. Dazu sagt allerdings die Kulturstaatsministerin bzw. eine Sprecherin, dem Gutachten werden wir nicht folgen in allen Punkten. Auch was die sogenannte Unabhängigkeit der Teilnehmenden angeht, sind wir der Meinung, dass bei jeder Frage, die NS-Raubkunst angeht, immer auch die jüdische Seite in irgendeiner Form vertreten sein muss. Das ist richtig und gut, wirft aber auch wieder Fragen auf, denn damit ist es nicht mehr frei möglich zu wählen, wenn man zum Beispiel sagt, die jüdische Seite soll irgendwo vertreten sein. Weitere Fragen, wie lang darf so ein Verfahren dauern? Wir reden von Menschen, die zum Teil die 90 überschritten haben. Die können nicht weitere 3-4 Jahre warten, bis so ein Verfahren abgeschlossen ist. Was ist mit Kosten, die entstehen? Vor Gericht müssen manchmal Anwälte engagiert werden. Wer übernimmt die Kosten? Die jüdischen Familien, die versuchen, ein Stück ihres Rechtes wenigstens wiederzubekommen und. Ganz viele Fragen, die jetzt alle trotz Sommerpause bis Anfang Oktober beantwortet werden sollen.
Was sagen die Nachfahren?
Die sind zumindest beunruhigt, genau wegen dieser Frage. Also wird die Zugänglichkeit zu Schiedsgerichten genauso in Anführungsstrichen einfach sein, wie sie das im Moment jedenfalls bedingungslos möglich ist bei der beratenden Kommission. Eine entscheidende Änderung wird es geben und die finden natürlich die Nachfahren gut. Es soll jetzt eine einseitige Anrufbarkeit geben. Bisher war es nur möglich, vor die Limbach-Kommission zu gehen, wenn sowohl die Nachfahrenseite als auch die Museumsseite dem zugestimmt hat. München beispielsweise im Fall eines Picasso-Gemäldes weigert sich seit vielen, vielen Jahren. Beim Schiedsgericht soll das anders sein. Da soll auch eine einseitige Anrufbarkeit möglich sein. Da sagen allerdings Städte und Kommunen als Träger der meisten Museen in Deutschland, und das muss man so offen sagen, wir haben kein ausreichendes Vertrauen mehr in die Limbach-Kommission wegen merkwürdiger Entscheidungen in der Vergangenheit. Das möchten wir, die einseitige Anrufbarkeit, Verbindlichkeit, nicht mehr mit denen machen. Dafür wollen wir bitte die Schiedsgerichte.
Verstehe ich recht, dass es wieder kein Gesetz geworden ist?
Das ist richtig. Und das ist interessant, weil ja auch die Möglichkeit bestanden hätte, zu sagen, wir gehen das Ganze direkt groß an. Übrigens wäre da auch eine Option gewesen, zu sagen, wir nehmen es mal weg von der Kunst. Also wir stellen nicht die Kunst in den Vordergrund. Da sind natürlich sofort die Länder mit am Tisch, weil Kultur Landeshoheit ist im föderalen Deutschland. Sondern wir sagen, es geht um, ausgeleiertes Wort, Wiedergutmachung. Es geht um Restitution und damit ist es eine Bundesangelegenheit und dann müssen gar nicht so viele Rücksichten genommen werden auf die Befindlichkeiten in den Ländern und Kommunen, aber dazu hat man sich nicht entschieden.
Sagt Stefan Koldorf zum Ende der Limbach-Kommission und Plänen für ein Schiedsgericht. Was bedeuten neue Bildbearbeitungs- und Bilderzeugungstechniken wie künstliche Intelligenz etwa für die Kunst und die Künstler, die Bildenden? Die Stiftung Kunstfonds und die Initiative Urheberrecht haben dazu eine Studienauftrag gegeben, die gerade veröffentlicht worden ist. Und Karin Lingel, die Geschäftsführerin der Stiftung Kunstfonds, habe ich gefragt, was haben Sie herausgefunden?
Wir haben herausgefunden, dass KI in der bildenden Kunst eine sehr ambivalente Angelegenheit ist. Einerseits nutzen sehr viele Künstlerinnen und Künstler schon sehr lange KI, jetzt auch generative KI. Ich glaube, es war fast die Hälfte aller Befragten, das waren über 3000 Künstlerinnen und Künstler, arbeitet schon länger mit diesem Tool. Aber, das Wort sagt es schon, es wird als nützliches Tool genutzt. Es wird als Hilfsmittel genutzt. Man kann, ich sag mal, gestalterisch sehr viel damit anfangen. Man kann sich Anregungen holen. Es ist auch manchmal effizienter vom Arbeiten her. Es ist ein wunderbares Hilfsmittel. Aber es hat auch eine negative Seite. Es ist Fluch und Segen zugleich. Denn dadurch, dass es Maschinen sind, so eine KI ist ja eine Maschine, die produziert irgendwelche Dinge und diese Dinge fluten oder könnten den Kunstmarkt fluten. Was passiert, wenn zu viel auf den Markt kommt, ist eine Entwertung der Kunst generell zu befürchten. Und wenn das der Fall ist, dann vermindern sich auch die Einnahmen der Künstlerinnen und Künstler durch den Kunstverkauf. Die Studie prognostiziert 10% bis 2028. Das klingt sehr wenig, erstmal 10%. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass KünstlerInnen ja nicht nur Kunstwerke produzieren und diese verkaufen, sondern sie sind ja in diesem Kunstnetzwerk, in diesem Kosmos der bildenden Kunst, auch in anderen Bereichen tätig und aktiv. Also, sie machen Grafik, sie machen Illustrationen, sie sind konzeptuell und kuratorisch unterwegs in verschiedenen Kunstprojekten. Ganz viele arbeiten auch in der kulturellen Bildung. Und all diese Bereiche sind natürlich auch durch KI betroffen.
Sie haben wichtige Stichworte schon gesagt, Frau Lingel. Nachteile, die Furcht vor der Entwertung der Kunst, Einkommensverluste haben Sie berührt, die wirtschaftliche Dimension haben Sie auch erwähnt. Ich denke mal, dass aus Ihrer Studie auch Ergebnisse hervorgehen, wie etwa Forderungen nach Veränderungen, ja, also Vergütung, natürlich, denke ich mal. Worin bestehen die?
Auch hier gibt es immer zwei Seiten. Zum einen die ökonomische und da sind die rechtlichen Konditionen, also das Urheberrecht, für uns ganz relevant. Deshalb auch die Kooperation mit der Initiative Urheberrecht. Ganz viele Künstler, nämlich präzise 91%, fordern eine Vergütung, eine Kompensation, wenn diese KI-Maschinen ihre Werke nutzen, um was auch immer auszuspucken und zu produzieren. 83%, also die sich da auch konkret damit beschäftigen, fordern, dass das transparent ist. Was wird eigentlich genutzt? Im Moment ist das ja alles eine Blackbox und wir wissen gar nicht, was da passiert. Und sie fordern, dass all das, was ausschließlich von einer KI gemacht wird, doch bitte gekennzeichnet werden muss. Wir haben natürlich auch den ideellen Bereich angeschaut und der wird auch am Rande von den KünstlerInnen erwähnt. Was jetzt aber kommt mit dieser generativen KI ist, dass diese Manipulation, diese Veränderung, dieser Wahrheitsgehalt, diese Glaubwürdigkeit von unseren Bildern sinkt. Einfach weil sie en masse und ganz einfach und von jedermann ganz einfach angestoßen werden können. Wie gehen wir damit um? Wir brauchen einfach Medienkompetenz. Und zwar eine differenziertere und eine größere Medienkompetenz. Wenn wir jetzt die Frage immer hören, können wir uns als Gesellschaft es leisten, Kunst und KünstlerInnen zu fördern, dann müssen wir die Gegenfrage stellen, könnt ihr es euch eigentlich leisten, uns nicht zu unterstützen? Denn das ist die geballte Medienkompetenz, um unsere Bilder, die uns ja zu Millionen umgeben, und zu hinterfragen und zu prüfen und letztendlich einzuschätzen, wie wir damit umgehen können. Das ist eine ganz wichtige ideelle Sache.
Sagt Karin Lingel vom Kunstfonds über künstliche Intelligenz und bildende Kunst. Jetzt geht es bei uns um Zeichnungen von Miron Schmückle in der Horst-Janssen-Kunsthalle Oldenburg. Und lassen wir doch mal eine Sekunde biografische Angaben, Alter, Geschlecht, Herkunft weg, die vielleicht in die Irre führen könnten. Das Museum zeigt nämlich in einer Sonderausstellung farbige Zeichnungen, die an Fauna, an Flora erinnern, an Blumen, an Pflanzen, auf hellem Untergrund. Christiane Vielhaber bei mir im Studio. Aber jetzt kommt der Witz, das sind, die findet man in keinem Handbuch der Botanik, oder?
Sind Erfindungen. Sind seine Vision, seine Pflanzenformen, seine organischen Formen, die er imaginiert, aber aufgrund von Erinnerungen. Kennen Sie das nicht, wenn Sie irgend so was zeichnen und dann denken Sie, das habe ich schon mal gesehen, habe ich das so gesehen? Und wenn Sie jetzt davor stehen oder in diesem Fall ich davor stehe, dann bin ich sowas von überwältigt, weil ich denke, ist das nicht eigentlich Kitsch? Darf ich das schön finden? Und dann denke ich, im kunsthistorischen Seminar haben wir das ganz früh, die Groteske, das Ornament der Renaissance. Dann sehen Sie Köpfe, dann sehen Sie Eingeweide, dann sehen Sie das und das und das. Und ist das eigentlich alles gemeint? Und wie ist das eigentlich gemacht?
Wenn man die Bilder fernhält, ich habe es eben mit einer Kollegin gemacht, könnte man eine Sekunde denken, man hätte einen Anatomieatlas oder einen Organschnitt oder sowas vor sich und guckt man näher hin, sagt man, nee, das ist ganz was anderes.
Nee, was du sagst, das ist, geht mir dann so, dann ist sowas Löchriges und dann denke ich an billige Leber. Ne? Kennst du ja, ne? Wo man die Löcher dann rausschneiden
muss. Ausgeschnittene Granatäpfel oder sowas.
Ja, an Kerne. Aber das alles wuchert und wuchert und wuchert aus dem Bild raus. Und das ist eine Farbigkeit.
Es wuchert, aber es macht keine Angst.
Oh nee, das kann ich nicht sagen. Da sind nämlich dann wieder wirklich wie in der Renaissance erscheinen da Fratzen. Und dann erscheinen da auch Pflanzen. Sie wissen ja, es gibt auch fleischfressende Pflanzen, ne? Die einen so anziehen. Worüber ich auch nie nachgedacht habe, dass Pflanzen sich nicht schön machen, um andere Pflanzen anzulocken, sondern höchstens Tiere. Und die Tiere sehen ja nicht die Schönheit, die riechen das dann nur. Also insofern hat diese Ausstellung oder haben diese Bilder auch was mit Geruch und Geschmack zu tun. Sie denken manchmal, sie möchten daran lecken, weil die Teile sind so marmoriert und sie denken, wie hat er das gemacht? Und das sind eben verschiedene Farben, sind Aquarellfarben. Aquarellfarben kann man noch mit Wasser wieder, wenn sie einmal getrocknet sind, auflösen.
Das heißt, die Dinger sind gar nicht klein, ne?
Die Zeichnung. Ach, einmal 2 Meter, solche riesen Oschis sind das, die da hängen. Und sie können sich dann wirklich darin verlieren. Und es ist eigentlich sowas, er ist ein Dr. Pictus. Das heißt, er ist ein promovierter Kollege und hat über einen Kleinmaler der Renaissance auch seine Doktorarbeit geschrieben und weiß von allem. Seine Eltern waren Kunsthistoriker und der weiß, wovon er spricht und der weiß, was er zeichnet und was er malt.
Ja, aber er ist doch kein Leonardo oder Dürer unserer Tage, oder?
So kann man, nein, er findet in dem Sinne nichts, sondern er erfindet eine Gouache-Technik, eine Zeichentechnik, eine Aquarelltechnik neu, durch diese Farben.
Christiane, Sie haben eben gesagt, ist das Kitsch, tue ich noch ein Klischee obendrauf, ist das Weltflucht? Pflanzen, Fauna in unseren Tagen zu malen?
Nein, das ist einfach eigentlich eine sehr grüne Kunst, ein Nachdenken über die Schöpfung. Und wir können ohne Pflanzen nicht leben, aber Pflanzen können ohne uns.
Miron Schmückle, Horst Janssen, Kunsthalle Oldenburg, da ist er zu bewundern und zu bestaunen. Großformatige Fantasie-Pflanzenzeichnung. Christiane Vielhaber hat uns darüber aufgeklärt. lässt sich von feministischen Kulturtechniken aus anderen Regionen der Welt hier was lernen? Diese Frage ist ernst gemeint und die hat das Hebbeltheater am Ufer in Berlin gestellt, gern kurz auch HAU genannt, beim Festival Patterns of Life, Lebensmuster. Vergangenes Jahr, da schaute man in den globalen Süden und diesmal sollen Nordafrika und der Mittlere Osten ins Zentrum stehen. Im Zuge der Boykottitis musste das Programm allerdings geändert werden. 4 Künstlerinnen zogen nämlich ihre Werke zurück. Warum? Weil eine israelische Choreografin beim Festival auftreten wird. Barbara Behrendt berichtet über den Auftakt gestern in Berlin.
Die Festivalkuratorin Margarita Zomo versteht die Absagen einiger Künstlerinnen. Deren Boykott nutzt sie, um den deutschen Umgang mit dem Krieg in Gaza zu kritisieren.
We invited Palestinian voices to be with us today.
Wir haben, sagt sie, palästinensische Stimmen eingeladen, um feministische Perspektiven aus dem Krieg zu präsentieren. Aber die Brutalität dieses Kriegs, gepaart mit der Tatsache, dass das Benennen der Toten und des Leids hier in Deutschland skandalisiert, delegitimiert und sogar kriminalisiert wird, schafft ein Umfeld, von dem Menschen lieber fernbleiben.
This creates a context where people prefer to stay away.
Was war passiert? Vor einigen Monaten hatte die palästinensische Musikerin Maya Al-Khaldi ihren Filmbeitrag zurückgezogen, weil die israelische Choreografin Yasmin Goda beim Festival auftreten wird. Dem Untertitel »Feministische Kulturtechniken aus Iran, Israel, Marokko, Palästina, Syrien und Tunesien« fehlte nun die palästinensische Stimme. Als Folge sagten die irische Künstlerin Maeve Brennan, Unterzeichnerin des Kulturboykotts »Strike Germany« ab, außerdem die ägyptische Künstlerin Heba-i Amin und die deutsch-türkische Autorin Kübra Gümüşay. Die Theaterintendantin Annemie van Ackere kann das nachvollziehen und betont das weiterhin gute Verhältnis mit den Künstlerinnen.
Uns macht es auch traurig, weil wir als Ort da sein wollen, um unterschiedlichste Stimmen, vor allem auch nicht gehörte Stimmen, für die Menschen da zu sein. Und irgendwie gelingt das jetzt nicht mehr. Wir sind auch ein bisschen abhängig, wie die deutsche Politik sich verhaltet und wie die Weltlage sich verändern wird. Bei uns ist es so, wenn Besucherinnen zu uns kommen, die Weltlage wird nicht in der Garderobe abgegeben. Und solange da sich nichts ändert, kein Waffenstillstand ist oder so, wird das schwierig bleiben.
Ein düsterer Befund, dass selbst in der gemeinsamen Sache des Feminismus nach dem 7. Oktober kein grenzübergreifendes Gespräch möglich ist. Wenig hoffnungsvoll startet daher auch das Eröffnungspanel mit dem Titel Feminist Artistic Knowledge. Margarita Zomu.
Humanitarian organizations say that civilian victims have never been as high.
Hilfsorganisationen sagen, dass es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht so viele zivile Opfer gegeben hat wie heute. Denken Sie an Sudan, Kurdistan, Kongo, Haiti, an die Ukraine, an Israel, Palästina und alle anderen Regionen, die in den Medien nicht hervorgehoben werden. Kulturtechniken in diesen Regionen sterben, denn Kulturtechniken sterben im Krieg. Der Titel des Panels sollte also sein: feministisches künstlerisches Wissen, das im Krieg stirbt. Es wird ausradiert, so wie Menschenleben und der Humanismus selbst ausradiert werden.
Human lives and humanism itself is wiped out.
Dunkler Höhepunkt des Abends ist das Theaterstück Das Kind, das die iranische Shieveh Theaterkompanie präsentiert. Eine geflüchtete Jesidin aus dem Irak, eine Libyerin und eine Afghanin verleugnen an einer europäischen Grenze das neugeborene Baby in ihrer Mitte, um ihm ein Bleiberecht unabhängig ihres eigenen Asylantrags zu verschaffen. Das wirkt wie ein umgekehrter kaukasischer Kreidekreis des Dramatikers Bertolt Brecht. Während im Kreidekreis die Frauen das Kind aus Liebe fast zerreißen, verstoßen sie es hier unter schmerzverzerrtem Gesicht. Auf einem schmalen Grenzstreifen aus Erde, drumherum das Publikum, entspinnt sich ein bewegendes Drama in poetischer Sprache über die Grausamkeit der Migrationspolitik. Alle 3 Frauen werden von der preisgekrönten Fatemeh Mutamed Aya in Dialogen um Leben und Tod gespielt. Und wenn sie zuletzt zu peitschendem Wellenklang ein Paar verwaister Babyschuhe nach dem nächsten ausbuddelt, während das lebende Kind keine Chance bekommt, trifft das Pathos mit voller Wucht. Länder wie Iran haben, das will das Festival zeigen, keinen Nachholbedarf bei feministischen Kulturtechniken, sondern einen Vorsprung. Siehe die Frauenrevolution in Iran vor 2 Jahren. Mit dieser Radikalität können die oft aufgesetzten feministischen Labels in Europa nicht mithalten. Bleibt zu hoffen, dass viele dieser frauenbewegten Techniken in den nächsten 10 Tagen auch präsentiert, statt boykottiert werden.
Sagt Barbara Behrendt über weibliches Wissen beim Festival im Hebbel am Ufer in Berlin. Die Kulturmeldung mit Hannah Rau berichten über offene Briefe.
Mit einem Brandbrief haben sich über 100 Vereine und Stiftungen an Bundeskanzler Olaf Scholz gewandt, weil sie ihr Engagement gegen Rechtsextremismus und für Demokratie in Gefahr sehen. Darunter auch zahlreiche Kulturinitiativen, vornehmlich aus Ostdeutschland. Hintergrund ist die ausstehende Reform des Gemeinnützigkeitsrechts. Die Unterzeichner befürchten, nicht mehr als gemeinnützig zu gelten, wenn sie sich politisch engagieren. Dazu Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen in Dresden.
Für uns als Verein ist diese Gemeinnützigkeit grundlegend, weil wir ja Arbeit fürs Gemeinwohl, für eine friedliche Gesellschaft ausüben hier. Und die größte Bedrohung für das friedliche Zusammenleben ist zurzeit der Rechtsextremismus in Sachsen. Und deswegen müssen wir uns da auch positionieren dürfen. Und wenn wir das nicht mehr dürfen, weil wir dadurch unsere Gemeinnützigkeit gefährden, dann kann niemand mehr etwas tun, um diese Gefahren hier abzuwehren. Und das wäre ja wirklich sehr tragisch.
Konkret werfen die Organisation der AfD vor, mit Hilfe der aktuellen Rechtslage Demokratiearbeit zu sabotieren, etwa indem die Partei Initiativen gegen rechts beim Finanzamt anschwärze. Unter Druck von rechts steht auch das intellektuelle Italien. Auf Initiative des Bestsellerautors Paolo Giordano haben über 40 Schriftstellerinnen und Schriftsteller in einem offenen Brief geschildert, wie die Politik Einfluss auf die Kultur nimmt. Der Ausschluss von Roberto Saviano aus der offiziellen Buchmessedelegation sei nur ein Beispiel. Zur Sprache kommen Neubesetzung von Spitzenpositionen nach politischen Kriterien wie bei der Biennale. Außerdem ist die Rede von Gerichtsverfahren gegen Schriftstellerinnen und Journalistinnen und von Diskreditierungsversuchen sowie von Zensur. Dem wollen die Autorinnen und Autoren begegnen, und zwar auf der Buchmesse im Herbst. Das ist der Hintergrund ihres Schreibens, in dem sie Messedirektor Jürgen Boos bitten, in Frankfurt Raum zu schaffen für alternative Formate, Raum für Autorinnen und Autoren, die nicht Teil der offiziellen Delegation sind. Dazu unsere Literaturkritikerin Maike Albart.
Also da, glaube ich, ist eine große Unruhe da. Und da sind die Schriftstellerinnen und Schriftsteller natürlich darum bemüht, einen Freiraum, wie er sich mit der Buchmesse bieten kann, anders zu nutzen. Aber auch zu sagen, wir sind nicht diejenigen, die jetzt hier einfach aus Italien anreisen und zu Mandolinenmusik eine Bella Figura machen, sondern wir wollen auch als individuelle Stimmen kenntlich werden und wollen unsere Meinung sagen.
Eine weitere Nachricht aus Italien hat uns soeben erreicht. Bei der Stichwahl um das Bürgermeisteramt von Florenz hat der deutsche Kandidat Eike Schmidt den Einzug ins Rathaus verpasst. Der langjährige Direktor des Uffizienmuseums trat als Bewerber einer Bürgerliste mit Unterstützung des rechten Lagers an. Nun hat er die Stichwahl gegen die Sozialdemokratin Sara Funaro verloren. Sara Funaro wird die erste Frau an der Spitze von Florenz. In der jahrelangen Debatte um den Neubau der Düsseldorfer Oper gibt es eine überraschende Wendung. Statt des Neubaus am alten Standort soll die Oper nun doch in der Innenstadt neu errichtet werden, und zwar auf dem Areal des ehemaligen Kaufhofs. Möglich gemacht hat dies die Insolvenz der Signa Holding. Kaum überraschend dürfte dagegen die Preisträger des diesjährigen Opus Classic. Die großen Kategorien sind fest in der Hand prominenter Namen wie dem Pianisten Lang Lang, der Violinistin Isabel Faust oder der Sopranistin Anna Prohaska. Und auch in Berlin war heute Musik drin. Dort haben mehrere hundert Demonstranten vor dem Abgeordnetenhaus bessere Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte an Musikschulen gefordert. Kultursenator Joe Cialo sagte Hilfe zu. Er versicherte, wer fest angestellt werden will, soll fest angestellt werden. Wer frei bleiben will, soll frei bleiben. Dafür jedoch bat er um Zeit.
Die Kulturmeldung mit Hannah Rau war das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Sie können Beiträge nachhören in der DLF-Audiothek. Am Mikrofon von Kultur heute war Michael Köhler. Ich weise Sie auf die nachfolgende Sendung hin. Erst ausführlich die Nachrichten natürlich, dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort. Außenministerin Annalena Baerbock ist erneut in Nahost. Ihnen einen guten Abend.